Der Predigttext steht heute in Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Jesu Lobpreis und Heilandsruf. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.
Ich bete nochmal. Vater, wir bitten dich um dein Reden heute Morgen, dass du uns in die Herzen hineinsprichst. Und dass du uns sagst, was du auf dem Herzen hast, auch heute Morgen, für jeden Einzelnen. Du weißt, wo jeder steht von uns. Du weißt, was jeder braucht, Herr. So legen wir dieses ganze Wort in deine guten Hände. Amen. Guten Morgen. Wenn dich einer fragen würde, worum geht es im christlichen Glauben überhaupt? Und du müsstest das mit einem Wort beschreiben. Welches Wort könnte man denn da benutzen? Was meint ihr? Ein Wort.
Gnade.
Ja. Rettung. Ja. Ja. Also es kommt viel zusammen. Mir ging es um das Wort Beziehung. Was nicht heißt, dass es das ultimative Richtige ist. Es ist das Wort, was mir in erster Linie einfiel. Wenn mich jemand fragt, worum geht es im christlichen Glauben eigentlich, im Glauben nach der Bibel? Es geht um Beziehung, es geht Gott um Beziehung. Es geht in erster Linie nicht um Religion, um Konfessionen, um verschiedene Kirchen, um Kirchengebäude. Es geht auch nicht in erster Linie um fromme Werke und Leistungen, um Pflichterfüllung. Es geht nicht um Traditionen und Überlieferungen, es geht Gott um Beziehung. Das ist Gott am allerwichtigsten. Und das wünscht sich Gott mit jedem Menschen eigentlich. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und deshalb kam ja Jesus auch in diese Welt, um eben diese Beziehung wieder zu ermöglichen. Gott selbst hat ja den ersten Schritt auf den Menschen zugemacht, hat seinen Sohn geopfert für die Schuld des Menschen. Jesus Christus wurde das Opferlamm Gottes. Er starb, um Sünde und Schuld zu sühnen und jeden wieder gerecht zu machen, der das im Glauben für sein Leben annimmt. Und so hat Jesus einen Zugang ermöglicht wieder in diese Beziehung. Der Mensch hatte bis dahin versagt vor Gott und nicht Gott hat versagt. Der Mensch hat versagt, nicht Gott hat versagt, aber Gott macht den ersten Schritt auf den Menschen wieder zu. Denn unser Gott ist nicht stolz. Unser Gott ist demütig. Ich habe gedacht, welch eine Liebe steckt hinter unserem Gott, dass er sich so demütigt in Jesus Christus, wie er es getan hat. Denn nicht Gott hat versagt, sondern der Mensch. Was für eine Liebe steckt dahinter. Was für eine Liebe zu den Menschen. Ja, Gott sehnt sich nach Beziehung. Das ist ihm am wichtigsten. Und es gibt dabei überhaupt nichts, was der Mensch irgendwie vorbringen könnte oder Gutes mitbringen könnte, damit er diese Gunst Gottes wieder bekommt. Diese Beziehung, diese Wiedervereinigung mit dem Vater entsteht nur durch Umkehr, durch Buße. Und indem der Mensch sich beugt vor Gott, indem er Gott anerkennt. Diese Wiedervereinigung mit dem Vater entsteht nur durch Glauben an Jesus Christus als persönlichen Erlöser. Diese Wiedervereinigung mit dem Vater entsteht durch ein Leben im Vertrauen auf Jesus Christus als Herrn und König. Liebe Gemeinde, genau zu dieser Beziehung lädt Jesus Menschen ein. Wenn er ruft, kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, dann geht es um diese Beziehung, dass er Menschen ruft zu sich. Und wenn Jesus Menschen ruft, ruft er sie in Beziehung. Und er ruft alle, die sich abgemüht haben, die sich geplagt haben, die überladen sind, die beladen sind. Egal welcher Art ihre Lasten sind. Und er preist den Vater, dass er das den Unmündigen offenbart hat, dass er in erster Linie zu den Unmündigen kam und nicht zu den Klugen und Schlauen und Überheblichen dieser Welt. Jesus ruft die Menschen zu sich, damit sie gerettet werden. Jesus ruft Menschen in diese Beziehung, erstens und zweitens, um dann von ihm zu lernen. Kommt her zu mir und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus will Menschen entlasten. Er will sie aus dem Minus ins Plus bringen. Er vergibt Schuld. Und jeder, der zu ihm kommt, wird das auch erleben, wie Jesus einen Schlussstrich unter sein altes Leben zieht. Da wird nochmal bei Null angefangen. Und nur er kann es tun. Weil er hat alle Lasten und alle Schulden des Menschen ans Kreuz getragen. Er hat den Schuldschein bezahlt, das Lösegeld. Er entlastet von der Last der Schuld, von der Last der Sünde. Und er gibt denen, die zu ihm kommen, einen Neuanfang. Und er erlöst den Menschen von den Konsequenzen dieser Sünde, die wir ja bis heute überall sehen und erleben und spüren. Wir erleben ja diesen Horror dieser Welt. Wer zu Jesus kommt, wird davon befreit, von dieser Konsequenz der Sünde. Jesus nimmt das schwere Joch weg. Wir lesen beim Propheten Jeremia: Herr, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm, betet Jeremia weiter. Jesus bringt Menschen in die Beziehung mit Gott und dadurch werden sie heil. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch, so werdet ihr Frieden finden für eure Seele. Wer zu Jesus kommt, und ich hoffe, das hast du auch erlebt in deinem Leben, als du dich bekehrt hast, da kam Frieden ins Leben. Da kam Frieden, weil Gott diese Trennung aufgehoben hat, weil er uns befreit hat von dieser schrecklichen Macht der Sünde, von dieser Konsequenz der Sünde, von diesem Bösen in uns, eine Macht über den Menschen hat. Wer zu Jesus kommt, erfährt Heil, Hilfe und erfährt Frieden für die Seele. Ich will euch erquicken. Wir haben es im Lied gesungen: Kommt zu mir, kommt zurück zur Quelle des Lebens. Nur noch aus dir will ich leben, o Herr, aus der Quelle des Lebens. Kommt alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld umsonst Wein. Warum zählt ihr Geld für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her, kommt zu mir, höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids geben. Kommt her zu mir. Das ist genau dasselbe Wort, was Jesus auch wieder sagt in Matthäus 11. Es ist diese Einladung Gottes, zu ihm zu kommen, um wirklich Leben zu empfangen. Leben, was den Namen auch verdient. Kommt her zu mir und es kostet nichts. Du brauchst nichts dafür zu bezahlen. Der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dieses umsonst ist, glaube ich, ein bisschen schwer für uns, weil wir wollen doch lieber immer bezahlen, was bringen, was leisten, selber bestimmen. Wir wollen nichts schuldig bleiben. Doch Gott will einfach nur eine Beziehung mit dir und mit mir, ohne Vorleistungen, egal welche Art. Wir müssen nichts vorleisten, wir müssen nichts tun, nichts bringen. Gott ist in erster Linie an Beziehungen interessiert mit dir und mit mir, und er will, dass du täglich zu ihm kommst, dass du täglich zu dieser Quelle kommst, davon trinkst, davon lebst und zehrst. Dass du sein Leben in ihm lebst, wie wir gesungen haben, nur noch aus dir will ich leben. Oh Herr, das ist ein hoher Anspruch. Ich hoffe, das ist auch ernst gemeint, wenn wir das singen. Gott möchte, dass du ihm glaubst und vertraust an seine Liebe, seine Güte, an seine Vaterschaft. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gott will Beziehung. Ich möchte euch einladen, dass wir von Jesus lernen. Und wir lernen von ihm, wenn wir mit ihm leben. Wenn wir auf ihn schauen, wie hat er gelebt eigentlich? Wie hat er vor seinem Vater gelebt? Wie hat er denn seine Beziehung gelebt? Jesus hat es uns vorgelebt, was es heißt, demütig zu sein. Manchmal haben wir ein falsches Verständnis von demütig. Das heißt, wir müssen irgendwie alles einstecken, alles ertragen, dürfen unseren Mund nicht aufmachen. Müssen immer schön bescheiden und leise sein. Das ist aber ein ganz falsches Verständnis. Wenn wir auf Jesus schauen, lernen wir, was es bedeutet, demütig zu sein. Demütig zu sein bedeutet es einfach, wie Jesus, in vollkommener Abhängigkeit von dem Vater zu leben. Nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Das bedeutet Demut. Gott Autorität zu geben in allen Lebensbereichen. Wir beten das immer im Vater unser, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Genau darum geht es. Dass Gottes Wille geschehe in meinem Leben. Und Gottes Wille erfahre ich in seinem Wort. So, wer demütig geworden ist und wer den Anspruch hat, demütig zu sein und Jesus nachzufolgen, er sagt ja, lernt von mir, so werdet ihr Ruhe finden. Werden wir unter dem Wort Gottes leben müssen? Der Demütige ordnet sich unter, er lebt im Wort Gottes. Und das ist noch viel mehr als nur ein Tun. Es ist auch eine Herzenshaltung. Der Demütige erwartet alles von seinem Gott. Er glaubt und vertraut, was in diesem Buch steht. Und er erwartet, dass Gott das tut, was in diesem Buch steht. Er glaubt und vertraut, dass Gott sein Leben wirklich in seiner Hand hält. Dass er es wirklich festhält. Dass er ihn nicht loslässt. Und dass Gott wirklich treu ist und nicht launig ist. Heute so und morgen so, dass er sich auf seinen Gott verlassen kann. Und deshalb gibt er sich hin. Der Demütige umbetet sein ganzes Leben vor Gott. Der Demütige fragt an, er klopft an, er sucht. Er bleibt sein ganzes Leben lang ein Suchender vor Gott. Bis zum letzten Atemzug. Liebe Gemeinde, das ist doch diese geistliche Armut, von der Jesus in der Bergpredigt spricht. Selig die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Darum geht es doch, nichts mehr von sich selber zu erwarten, sondern in letzter Konsequenz, im ganzen Leben, alles von ihm. Nur dann werden wir wirklich Frieden finden. Weil wir wissen, unser Leben ist verborgen und ist geborgen in Christus. Er hat ja zu uns gesagt, er hat uns angenommen. Und er wird uns durch dieses Leben tragen. Das bedeutet es, mein Joch ist leicht. Und dieses leichte Joch werden wir nur erfahren, wo wir uns in Demut vor Gott beugen und in Demut vor ihm leben, unter seinem Wort, unter der Leitung seines Heiligen Geistes. Demut ist der Herzensboden, ein fruchtbarer Herzensboden, wo die Gnade Gottes Früchte im Leben eines Menschen hervorbringt. Demut ist der Herzensboden, wo das Reich Gottes sich etabliert und ausbreitet. Nur diese Demut bringt die Gnade Gottes in unser Leben hinein. Und Gnade bedeutet immer Leben von Gott. Leben von Gott bedeutet, er ist da, seine Gegenwart, seine Liebe, sein Trost, seine Ermutigung, seine Stärkung, seine Entlastung. Er geht mit uns, er trägt uns. Egal, was uns an Widerständen begegnet, er gibt Ruhe im größten Sturm. Er gibt Frieden, wenn wir nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Er ist da, er gibt Frieden durch seinen Heiligen Geist. Er gibt Zuversicht durch sein Wort, Hoffnung, Lebenssinn. Er gibt uns Weisungen, wie wir gehen sollen, was wir tun sollen, wie wir Entscheidungen treffen. Er kümmert sich, er stellt die Weichen. Er sucht den richtigen Lebenspartner, die richtige Arbeitsstelle. Er versorgt uns auf allen Ebenen ohne Mangel. Er schenkt Wachstum im persönlichen Leben, im Leben der Gemeinde. Da, wo wir uns demütigen vor ihm, wo wir ihn leben lassen in uns. Wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten wir umsonst. Gnade um Gnade ist dem Demütigen verheißen. Nun ist es für uns Menschen nicht immer so leicht, demütig zu sein. Wir kennen das alle, wir leben oft in einem Kampf, da gibt es den Heiligen Geist, Gott will das und wir selber wollen wieder was ganz anderes. Da ist die Demut, aber da ist auch oft der Stolz des Menschen. Und der Feind der Demut ist der Stolz. Denn der Stolz in uns, der akzeptiert nicht die Autorität Gottes. Der Stolz in uns rebelliert gegen den Geist Gottes, er überhebt sich und er weiß oft, oder er gibt vor, oft vieles besser zu wissen als Gott selbst. Wie oft ist es sehr schwer für uns, uns unter das Wort Gottes zu stellen. Wir stellen uns manchmal doch gern darüber, weil wir es vielleicht besser wissen wollen. Und manchmal wollen wir auch selber wieder was leisten, was bringen und wollen einfach nicht arm dastehen vor Gott. Wir wollen keine Bettler sein vor Gott, uns beugen vor Gott. Das ist manchmal schwer für uns, es ist ein Kampf, ein innerer Kampf. Ich denke, jeder kennt diesen Kampf. Aber die Frucht unseres Stolzes ist immer Trennung von Gott. Da, wo wir stolz leben, entsteht Zerstörung und Dürre, da ist kein Leben von Gott mehr, weil da ist keine Beziehung mehr. Stolz zerstört unsere Beziehung zu Gott, unsere Abhängigkeit zu ihm. Und Stolz zerstört den Segen, den Gott geben will. Weil nur der Demütige empfängt Gnade, dem Stolzen widersteht Gott. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Wir wünschen uns ja auch geistliches Leben, wir wollen ja auch wachsen. Wir wollen ja auch Frucht bringen, wir wollen ja auch, dass unsere Gemeinden lebendig sind. Gemeinde Gottes, wo Demut und Stolz unter einem Joch gehen, das wird nicht hinhauen. Sie können nicht unter einem Joch gehen, weil sie in verschiedene Richtungen laufen wollen. Lernt von mir, sagt Jesus. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Demut ist eine Haltung vor Gott. Es ist die Haltung von Jesus vor seinem Vater. Es ist die Haltung des gehorsamen Lammes bis zum Kreuzestod. Es ist die Haltung in Treue und Liebe, um uns zu erlösen. Sanftmut ist ein Wesenszug. Sanftmut ist ein Wesenszug, der entsteht durch ein Leben in Demut vor Gott. Sanftmut ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Der Sanftmütige, der lebt aus der Gnade Gottes. Und das ist ihm wirklich auch bewusst. Wer zum Beispiel sanftmütig geworden ist, und ich bin persönlich sehr gern mit solchen Menschen zusammen. Die strahlen so eine Ruhe aus. Die haben so eine Liebe. Und Sanftmütige, die haben auch so ein Einfühlungsvermögen in andere Menschen, in ihr Gegenüber. So die Art, wie sie reden und handeln, und da spürt man, es geht nicht um sie selber, sondern es geht um mich. Da ist jemand, der mir auf eine sanfte Art und Weise begegnet und der mich abholt. Da merke ich eine Wertschätzung, und da ist jemand, der mich nicht verletzt, sondern der mich als Person wertschätzt. Im sanftmütigen Menschen kommt mir einfach auch die Liebe so von Jesus entgegen. Der Sanftmütige wird nicht streiten, er wird nicht hassen oder sich rächen wollen. Er überlässt das seinem Gott. Der Sanftmütige wird eher segnen und nicht fluchen. Wer sanftmütig geworden ist, lebt in einer intensiven Beziehung mit seinem Schöpfer. Wer sanftmütig geworden ist, strahlt Frieden aus, den er selber gefunden hat. Vergebung, Erlösung, Leben aus der Gnade Gottes. Der Sanftmütige strahlt die Liebe Gottes und seine Barmherzigkeit aus. Er strahlt aber auch die Klarheit aus. Und der Sanftmütige wird immer Menschen einladen zu Jesus. Durch sein Wesen, durch seine Worte, durch die Art, wie er mit Menschen umgeht. Sanftmut ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Sie kommt aus meiner Beziehung zu Gott. Ich hoffe, es darf nochmal persönlich werden heute Morgen, weil sonst nützt uns ja die Predigt nichts. Wenn es nur ein schönes Wort ist, gehen wir alle nach Hause und schön gepredigt. Ich denke, Gott will uns ja auch persönlich immer ansprechen und auch konfrontieren mit seinem Wort. Wir wollen ja auch verändert werden. Gott will ja, dass wir immer tiefer in Beziehung zu ihm kommen. Darum geht es ja in der Predigt. Wir predigen ja nicht einfach so, dass wir ein schönes Wort hören sonntagmorgens und dann gehen wir zum nächsten Punkt über, sondern wir predigen ja Sonntag um Sonntag, oder Gott redet ja Sonntag für Sonntag, damit Glaube wächst. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. So, Predigt muss immer persönlich sein und sie muss mich immer konfrontieren, mein Leben und Gottes Wort. Darum geht es in der Predigt. Und es liegt immer an jedem selber auch, wie weit er sich dafür öffnet. Und wenn du jetzt in dein Leben schaust, in dein Herz hinein, in deine Gedankenwelt oder einfach mal in deinen ganz normalen Alltag, dann sei die Frage erlaubt, unter welchem Geist lebst du? Unter deinem eigenen Geist oder dem Geist dieser Welt oder unter der Führung des Heiligen Geistes? Unter welchem Wort lebst du? Unter deinem eigenen Wort, unter Menschenworten, den Worten dieser Welt, oder lebst du wirklich unter Gottes Wort? Wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Deshalb die Frage, ist das wirklich, wenn du in dein Herz schaust, auch dein Begehren, dass Gottes Wille sich verherrlicht in dir? Ich glaube, nur dann werden Menschen und ganze Gemeinden verändert. Weil ich glaube, nur Gottes Wort und Gottes Geist kann ihre Herzen lebendig machen und sie verändern. Und liebe Gemeinde, da wo wir den Anspruch, den Gott hat, und Gott hat ja einen Anspruch an dich ganz persönlich, an mich und an euch als Gesamtgemeinde, er hat ja einen Anspruch. Er hat den Anspruch, dass sein Heiliger Geist und sein Wort Autorität haben dürfen. Wo wir diese Autorität dämpfen, den Gott, wo wir Gottes Anspruch dämpfen, verlieren wir Leben von Gott. Da, wo wir das Wort Gottes nicht mehr leben, wie Gott sich das wünscht, und da, wo wir nicht mehr unter der Autorität des Heiligen Geistes leben, verlieren wir geistliches Leben. In unserem persönlichen Leben und im Leben unserer Gemeinde. Frucht kann nicht mehr wachsen, weil Frucht wächst nur, wo Gottes Wort aufgerichtet wird und wo der Heilige Geist die Führung übernehmen darf. Wir müssen aufpassen, dass wir auch unsere menschliche Klugheit nicht über Gottes Wort stellen und über Gottes Geist. Und wir müssen auch sehr wachsam sein, dass wir unsere Tradition nicht zum Gott erheben. Eine Gemeinde mit 200 Leuten zum Beispiel kann sehr schön von außen aussehen. Sie kann Eindruck machen. Oh, eine große Gemeinde, wunderbar, alles ist so gut und so groß. Aber sie kann von innen geistlich tot sein, weil Gottes Gegenwart nicht mehr da ist. Es gibt Gottesdienste, wo man nur noch ganz schwach die Gegenwart des Heiligen Geistes spürt. Man kann ein Programm abspulen. Und im Umkehrschluss kann eine Gemeinde mit 4 Leuten, die unter der Autorität des Wortes und des Geistes miteinander vor ihrem Gott lebt, reichlich gesegnet sein. Mit allen Segnungen aus der Himmelswelt. Und sie kann wirklich anziehend werden für die Mühseligen und die Beladenen, weil Gottes Gegenwart da ist durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Liebe Gemeinde, das müssen wir verstehen. Das ist fundamental wichtig zum Leben und zum Überleben unserer Gemeinden. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich wünsche uns allen wirklich von ganzem Herzen, dass das nicht so ein religiöses Gebet ist, dass wir runterbeten. Sondern ich wünsche uns wirklich, dass das die Sehnsucht unseres Herzens ist oder wieder wird, dass Gottes Wille wirklich geschehe, was wir da beten. Und dass wir auch bereit sind, wenn wir jetzt ganz ehrlich in unser Herz schauen, umzukehren, wenn wir merken, wir haben uns von dieser Demut entfernt. Ich lebe da gar nicht mehr drin. Es geht ja in der Predigt nicht darum, Menschen niederzumachen. Es geht ja darum, Menschen zu konfrontieren mit Gottes Wort. Und wenn ich merke, Mann, Ich habe mich von dieser Demut von Gott, von dieser Abhängigkeit von ihm entfernt. Ist jetzt heute die Gelegenheit zur Umkehr? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, ist die Wochenlosung. Es geht ja darum, dass wir alle hinfallen, dass wir alle vom Weg abkommen. Dass wir den schmalen Weg immer wieder verlassen und auf den breiten Weg gehen. Aber da gilt natürlich auch das Wort von Jesus, kommt wieder her zu mir, kommt wieder zurück zu mir, demütigt euch von mir. Naht euch zu Gott und er naht euch zu euch. Wir dürfen falsche Wege verlassen und umkehren. Auf den schmalen Weg Gottes, denn es ist der einzige, der zum Leben führt. Es ist der Weg der Demut, den Jesus gegangen ist und den wir auch gehen sollen, damit wir Leben von Gott haben. Ein letzter Punkt. Ich glaube, da, wo wir in Demut vor Gott leben, oder ich glaube sogar, das ist der einzige Weg, wenn wir in Demut vor Gott leben, dass wir auch in Demut miteinander und voreinander leben. Weil gelebte Demut vor Gott macht uns demütig im Umgang miteinander. Denn nur da, wo wir Gottes Wort und Gottes Geist respektieren, ihm Autorität geben, werden wir uns vergeben, versöhnen, einander korrigieren, wertschätzen und lieben können, weil wir tun, was Gott uns sagt in seinem Wort. Und wir haben den Heiligen Geist, der wird uns dabei helfen. Lernt von mir, sagt Jesus. Sanftmütig ist er. Und von Herzen demütig, er meint es gut mit seinen Kindern, er meint es wirklich gut, er liebt seine Kinder. Er möchte, dass seine Kinder in dieser tiefen Abhängigkeit von ihm leben, damit er Leben geben kann. Wachstum, blühen, gedeihen. Gott meint es gut. Er hat es auch mit Israel gut gemeint. Sie haben nicht auf ihn gehört. Ihr kennt die Geschichte Israels. Eine Katastrophe. Erst fiel das Nordreich, dann das Südreich, Gefangenschaft, Zerstreuung in alle Welt. Seit 1948 gibt es wieder den Staat Israel. Was für ein Chaos ist daraus entstanden, weil sie nicht in Demut vor ihrem Gott gelebt haben. Und Gott hat so oft zu ihnen gesprochen, hat immer wieder einen Punkt, einen Kontrapunkt gesetzt. So sollt ihr leben, damit ihr Leben habt. Es sei dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Micha 6. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor eurem Gott. Nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Herr, in deinem Licht sehen wir das Licht, denn bei dir ist die Quelle allen Lebens. Amen. Stehen denn bitte nochmal auf zum Segen. Segne und behüte dich, der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.